Da sagt man vor zwei Wochen noch, oh, jetzt kommt die saure Gurkenzeit des Films, weil die Oscar-Season vorbei ist. Und dann kündigt der Lieblingsregisseur einfach seinen neuen Film an für, ah, übrigens, der kommt in einem Monat raus. Und plötzlich geht das Filmherz wieder auf und wir sind wieder da. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin.
Wie hyped warst du, als plötzlich aus dem fucking Nichts IndieWire den Wes Anderson Trailer auf Instagram
ehrlich gesagt, geballert hat? Fand ich persönlich das nicht so aus dem Nichts.
Ich fand wusste, dass er dieses Jahr noch kommt. Ich wusste auch, dass der dieses Jahr kommt. Aber trotzdem war es irgendwie so plötzlich.
Ja, ich war halt random so, ja, geil.
Unter der Woche, okay. An einem Nachmittag.
Ja, aber er released immer im Mai oder im Juni, Mai rum.
Ja.
Letztes Mal war es auch um die Zeit. Ich find's auf jeden Fall mega geil. Der Trailer verwirrt mich jetzt schon wieder arg. Ich guck den jetzt auch nicht ein zweites Mal, weil,
ja. Ja, die Trailer zu Wes Anderson-Filmen sind ja, aber auch immer anders. Antiklimatisch.
Es ist ultra schwierig einfach, diesen Trailer zu gucken, weil du kannst gar nicht folgen, weil es wird auch mal so viel geredet in so J- und L-Cuts und dann bist du einfach weg.
Weißt ja, bist komplett weg. The Phoenician Scheme kommt ja am 29. Mai oder auf Deutsch der phönizische, das phönizische Meisterwerk, richtig?
Oder der phönizische Meisterstreich oder wie sowas.
Ja, wir haben gestern darüber geredet, dass eigentlich Wes Anderson Filme nie übersetzt werden und jetzt plötzlich, weil Phoenician vielleicht so schwer von den Lippen geht, aber der phönizische oder das phönizische Meisterwerk, Leute, geht jetzt auch nicht viel leichter von den Lippen.
Ich Leute werden nicht sowieso wieder reinkommen und sagen, einmal der Wes Anderson, bitte.
Ja, natürlich. Ihr kennt einmal den Wes.
Einmal so den Wes.
Hört sich's ja auch.
Ja, man muss ja auch supporten dann.
Damit sind wir doch eigentlich schon mitten in den Film-News. Thomas, du hast doch ein bisschen was für uns heute, oder?
Genau. Universal hat angekündigt, dass sie ihren ersten Theme-Park in Europa bauen.
What?
In England. Universal Studios Theme-Park in Bedford, glaube ich. 2031 macht er auf.
Was glaubt man? 20? Okay, alles klar. Das sind große News.
Nee, also 2031 ist aber schon krass.
Ja, ambitioniert.
Ich meine, 6 Jahre.
Ja, so,
wenn man sich mal anguckt, wie lange der BER gebraucht hat. Um den Dreh rum, ja. Also ungefähr in 6 Tagen.
So ungefähr in 6, ja.
In 6 Tagen.
6 Tage.
In einem Tag.
was wird da so die Hauptattraktion?
Keine Ahnung, ich habe nur so eine, von oben so eine Illustration gesehen. Kannst du nichts erkennen, was da ist. Auf jeden Fall ist ein großer See in der Mitte.
Oh, wow. Ja.
Aber keine Ahnung, was wäre denn so ein Ding?
Naja, einmal durch so ein, weißt du, so eine nachgebaute Filmwelt, halt aus irgendeinem riesen Franchise, was Universal schon mit zu verantworten hatte, dass man da so durchlaufen kann.
Das ist schon geil. Also ich würde da auf jeden Fall mal hingehen.
Können wir mal Projektor-Dienst ausführen. Das können wir doch von der Steuer absetzen.
Ja, ja, wir machen das so als Exkursion. Wir müssen ja schauen.
Bildungsreise.
Ja, mit so einem Flipchart. Nicht Flipchart, mit so einem, wie nennt man das, Klemmbrett.
Ja, und dann will ich aber auch so krasse VIP-Press-Passes, weißt du?
Ja, und ich will auch in der all Presse. Access. Ich will access auch in der Presse areas gepresst werden dort.
Was willst du?
Nix. Auf jeden Fall gibt es noch eine zweite News.
Ja.
Und zwar wird ab den 100. Oscars das erste Mal die Stunt-Kategorie vergeben.
So ist es.
Und das ist, finde ich, ein diskussionswürdiges Thema. Die ersten Oscar-relevanten Filme für diese Kategorie sind dann 2027.
Ja.
Und 2028 werden sie verliehen. Das heißt, in 2 Jahren gucken wir mal.
Jetzt verschieben die Mission Impossible 7 Teil 2 nochmal um 4 Jahre, damit sie den Oscar kriegen.
Nee, ich finde es irgendwie ein bisschen weird. Ich finde es immer cool, dass die geordnet werden. Ich finde es aber auch extrem schwierig, weil man eine Kategorie macht, wo, glaube ich, dann auch Leute drauf geiern. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das, ich weiß nicht, ob das Sicherheitsrisiko nicht in eine Richtung schiebt, wo man es nicht haben will.
Ja, true. Oder was? Ja, nicht nur das Sicherheitsthema, sondern auch einfach dieses Anbiederungsthema von, wir machen in so Netflix-Action-Scheiße, was jetzt noch mehr dummes Zeug, aber Hauptsache, jemand macht halt was Krasses und dann hoffen wir, dass es dann eine Oscar-Nord kriegt für diesen Stunt. Weil ich denke mir jetzt so, ja, vielleicht holt ihr dann Tom Cruise, der dreht nochmal auf. Der will
kriegt ja einen Oscar fürs Lebenswerk direkt.
Ja, das ist schon, ich dachte mir immer, wenn die eine neue Oscar-Kategorie einführen, hast du irgendwie immer Mitleid mit denen, die ja damals noch gar keine Chance hatten.
Wann war denn die letzte eingeführte?
Weiß ich jetzt nicht.
Das wäre mal interessant, ne?
Ja, wüsste jetzt gar nicht, was davon die neueste ist.
Es gab ja mal den es gab ja mal den Cheer-Moment vor 2 oder 3 Jahren, den Most Viral Cheer-Moment oder sowas, wo dann irgendwie Avengers Endgame, glaube ich, gewonnen hatte, weil die da diesen Cheer-Moment hatten im Kino. Ja, übel weird. Die haben direkt wieder abgeschafft, die Kategorie. Weil dadurch war nämlich auch der Score war nicht mehr in der Hauptverleihung. Mhm. Ah, das war verrückt.
Komplett wild.
Ja, weiß ich auch nicht. Also da hast du schon einen guten Punkt, ob so eine Kategorie-Einführung dann da irgendwie nur positive Recognition mit sich bringt. Das glaube ich nämlich auch nicht. Also ist ja nett, so wenn man sagt, man ehrt es jetzt mehr, weil es natürlich schon ein krasses Film-Achievement ist, so heftige Stunts zu machen, natürlich. So wie halt jedes Detail eines Films ein krasses Achievement sein kann. Und dann kann man natürlich über alles Mögliche diskutieren. Aber ja, also ich verstehe den Anreiz und das wird sicherlich ja auch ein paar Filmschaffende freuen oder eine gewisse, es geht ja auch oft darum, dass jetzt mal wieder eine gewisse andere Art von Film belohnt wird und darüber wird ja schon lange diskutiert, auch mit dieser Frage, sollte man hier Box Office Achievement generell mit reinnehmen, weil ja irgendwann mal so die Diskussion aufkam, okay, Oscar-Filme sind Filme, die eh keiner guckt, das sind so langweilige Artsy-Pieces.
Aber die sind
und das Popcorn-Kino rebelliert so ein bisschen dagegen und sagt, ja, ich will jetzt aber, warum gewinnt dann eben Avengers Endgame kein Oscar oder so, weil den finden ja alle geil.
Ich finde, da baut sich Hollywood selber einen Riegel vor, weil wenn sie das machen würden, müssten sie auch eingestehen, wer gerade die Zahlen nach Hause holt.
Ja.
Und in den westlichen Medien wird nicht darüber gesprochen, dass Alles steht Kopf 2 nicht mehr der erfolgreichste Animationsfilm ist, seit einem Monat.
Ja.
Sondern es ist ein chinesischer Film, Ninja 2. Und das wird halt komplett diffamiert, ne?
Ja.
Der soll übrigens sehr gut sein, der läuft auch hier in so einem Kino. Der geht 2,5 Stunden. Ich habe mir überlegt, ob ich mir den mal reinziehe. Mal gucken.
Exkursion.
Ja, Exkursion in fremde Gewässer.
Wahnsinn.
Ja.
Gut, vielen Dank für den Newsflash, Thomas.
Ja, sehr gerne.
Dann kommen wir doch nun zum Eingemachten. Wir waren ja letzte Woche gar nicht für euch da, das tut uns leid. Wir waren sehr busy. Thomas war mal wieder Kameramann.
Kameramann.
Und dick im Business.
Ja, von 8 bis 23 Uhr eingespannt an dem Tag.
Mal richtig schön Drehtag.
Das erste Essen gab es um 19 Uhr.
Boah.
Ja, da war die Luft langsam raus, sag ich dir. Ja. Aber danach war wieder Power.
Eieiei. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da. Natürlich haben wir eine Menge Filme geguckt. Vor allem schiebe ich das jetzt auch noch so ein bisschen ein. Ich habe 3 Filme geguckt, die nicht im Kino laufen, die ich aber kurz unbedingt hier empfehlen möchte. Und 2 davon habe ich auf Mubi geschaut. Hier mal wieder der große Shoutout. Wir kriegen kein Geld von Mubi. Leider noch nicht. Aber es ist der coolste. Es ist ja gar kein Streamingdienst, es ist kuratiertes Kino für zu Hause sozusagen.
Aber man muss vielleicht noch sagen, Mubi schreibt man M-U-B-I.
So.
Weil ich habe jetzt schon mehrfach gehört, worüber wir denn reden.
Ja, Mubi, M-U-B-I, wir kriegen sogar trotz Buchstabieren kein
Martha, Uwe, Bertha, Ingo.
So, Martha, Uwe, Bertha, Ingo. Und da gibt es ganz tolle kuratierte Filme, das heißt, da ein tolles Team stellt diese Filme wirklich immer zusammen. Und dann gehen die irgendwann auch wieder raus und dann kommen neue rein und es ist wirklich mit Liebe gemacht und da kann man richtig tolle Perlen angucken und halt vor allem aus dem europäischen Indie-Kino, aber auch auf der anderen Seite auch wirklich weltweit krasses Kino, was man sonst auch nicht mitbekommt.
Es ist halt auch lokal kuratiert.
Ja.
Also wir haben in Deutschland, so wie bei meisten Streaming-Angeboten, natürlich ein anderes Angebot wie andere Länder, aber das ist dann auch für uns kuratiert. Das heißt, wir sind dann nicht, okay, ihr habt halt kein Harry Potter und ihr habt Harry Potter, sondern okay, ihr habt halt irgendeinen deutschen Indie-Film von 2000, so wie jetzt hier Soul Kitchen, wo ich gesagt hatte, der war auch auf Mubi. Aber dafür hat halt Frankreich einen aus dem Jahr oder so.
Korrekt. Ja. Dann fange ich doch direkt mit dem deutschen Film an. Ich habe Ellbogen geguckt. Der war, glaube ich, auch vor 1, 2, 3 Jahren Jahr. Bei der Berlinale.
Letztes Jahr.
Ja,
2024.
Ja. Und da sind sie dann auch schnell hinterher, den
bereitzustellen. Ich glaube, die haben auch den Goldenen Bären gewonnen für, nicht Goldener Bär, Silberner Bär für Silberner Generation Bär. Plus.
Ja. Sehr, sehr toller Film, möchte ich allein empfehlen, weil es ein deutscher Film ist, der eben anders daherkommt als der typische deutsche Film. Also sehr, sehr sehenswert. Ich gehe jetzt gar nicht groß auf die Inhalte ein, ich werfe das einfach so raus als Recommendation. Richtig toll gespielt, toller Vibe, unangenehm, macht richtig Bock. Apropos macht Bock, dann habe ich mir Grand Theft Hamlet angeguckt, eine Dokumentation der ganz anderen Art. Da hole ich ganz kurz aus, es geht um 2 Schauspieler während der Corona-Pandemie, sprich sie sind halt arbeitslos und sie sind echt auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil sie nicht wissen, wann geht hier wieder irgendwas. Und die zocken halt einfach gerne zusammen GTA online, also GTA 5 online, was zu dem Zeitpunkt ja immer noch so das krasseste Spiel war für Open-World-Fans. Und dann kommen sie irgendwie, laufen sie halt so über die Map rum und dann sehen sie irgendwo in Vinewood, da oben gibt es so ein altes Theater. Also so ein schönes Freilichttheater. Ja,
nicht Amphitheater, einfach ein. So wie so ein griechisches Theater.
Genau, ja, genau. Und dann steht der eine auf der Bühne rum und sie albern halt rum und dann sagt der eine, hä, wie geil wär's denn, wenn wir jetzt hier einfach Hamlet performen würden innerhalb GTA 5. Und aus diesem kleinen Witz, der ja auch direkt zunichte gemacht wird, weil dann kommt wieder irgendein anderer Spieler und knallt die halt ab so, und dann lachen sie sich tot, weil sie gerade ein bisschen Hamlet zitiert haben, sagen sie so, hä, Moment mal, das könnte doch ein Ding werden. Also wir sind die Ersten, die es schaffen würden, in einem Videospiel-Online-Modus ein Theaterstück aufzuführen, was live gestreamt wird, vielleicht bei National Theatre, also sind beide Briten, und dann merken sie, hä, das könnte man doch gut an die große Glocke hängen und noch irgendwie die Shakespeare Association bla 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 dazu holen und halt sagen so, hä, Leute, guckt euch das an, so, es ist Covid, niemand macht irgendwas und wir haben jetzt die geile Idee, ein Theaterstück in einem Videospiel aufzuführen. Und dann geht's los und dann begleitet diese Doku halt dieses Vorhaben und man sieht die ganze Zeit nur das Spiel. Also die Dokumentation ist nur Aufnahmematerial aus dem Spiel und halt logischerweise mit dem Voice-Over, dass sie sich halt unterhalten. Also es gibt auch kein künstliches Voice-Over sozusagen, sondern es sind nur die Gespräche, die sie haben. Und dann, und das ist so eine emotionale Reise, die dann entsteht, weil es geht halt ganz viel schief. Sie haben richtig viele Probleme und wissen nicht, wie sie das hinkriegen sollen. Dann kommen ganz viele Leute dazu. Sie casten halt einfach online nur über die Stimmen die anderen Schauspielenden und es ist so heartwarming auch und die ganze Zeit so skurril, weil sie einfach ein fucking Shakespeare-Theaterstück in GTA 5 online aufführen wollen. Es ist wirklich der
Trailer, Wahnsinn. Hat schon alles gesagt, absolut sehenswert. Die ersten 5 Sekunden vom Trailer sind auch so, wie sie so am Strand chillen und einfach 5 Leute sich gegenseitig über den Haufen schießen.
Ja.
Und die so, we're casting Hamlet in GTA 5 online.
Ja, also ganz große Perle, Leute, guckt euch das an. Grand Theft Hamlet. Fand ich überragend. Und dann habe ich mir noch angeguckt, weil wir den beide verpasst haben und weil der hier irgendwie auch, ich glaube, wir haben sogar irgendwann mal kurz drüber geredet, dass der hier im Kino auch nicht so richtig stattgefunden hat. Es gab einen sehr interessanten Film aus dem letzten Jahr und der heißt I Saw the TV Glow.
Auch auf der Berlinale gelaufen.
Korrekt. Und den habe ich mir jetzt angeguckt einfach über, weiß gar nicht mehr, ich glaube einfach Apple TV. Also ich habe mir den gekauft, weil der mich so intrigued hat. Und leck mich fett, habe ich den genossen. Es war so schön, so anders. Die Farben, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, es ist Purple Rain als Film.
Oh, okay. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört, ja.
Ultra krass.
Also Purple Rain ist übrigens ein Film. Der hat den Song als seinen eigenen Film gemacht. Ne?
Also
das ist schon krass.
Berühmter Song, in dem Fall jetzt vom Viper als Film, so meinte ich das. Thomas baut währenddessen sein Mikrofon ab.
Ja, ich habe hier kurz mal gedacht, jetzt muss ich mal ganz kurz.
Jetzt haben wir wahrscheinlich ein richtig schönes Krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
angreifen.
Ja, wird auch nicht rausgeschnitten, wenn das Mike dich angreift. Auf jeden Fall, I saw the TV glow, boah, der hat mich richtig erwischt. Also da war ich so nach 20 Minuten so, der kann gar nichts mehr falsch machen für mich. Ist mir völlig egal, wo die Story hingeht. Dieser Vibe des Films hat mich so reingeholt. Ich war wirklich verliebt in diesen Film. Die Performances sind geil, der Vibe ist geil, die Themen sind... Das ist
Coming of Age, oder?
Ja, es ist ein bisschen, ja, doch, es ist Coming of Age. Es hat so einen minimalen Horror-Touch, aber ganz wenig. Ich dachte die ganze Zeit, da kommt mehr. Also irgendwo hatte ich gelesen, dass der Film gruselig sein soll, war er meiner Meinung nach nicht.
Mhm, okay.
Er spielt halt so ein bisschen, ja, mit so einem darken Look an manchen Stellen und auch, ja, ich möchte nichts über die Story verraten, aber klar, so ein minimales Gruselelement ist vielleicht drin. Aber guckt den euch an, lasst euch da nicht abschrecken, wenn das irgendwo heißt, dass der jetzt creepy wäre, ist er meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es ist einfach nur wunderschön und ja, es ist also eine Coming-of-Age-Story, wie ich sie noch nie gesehen habe. Alles in herrlichem Licht, in ganz geilem Stil. Ich kam nicht drauf klar. Das war mal wieder ein Filmerlebnis zu Hause, wo es richtig geknallt hat. Ja, wo es richtig geknallt hat. Kann man sich nicht vorstellen, muss man gucken. I saw the TV glow. Banger. Nun, das war der kurze Filmeröffnungsblock für diese Woche. Jetzt zum Kino. Ich habe mir letzten Sonntag, an dem Tag, an dem wir eigentlich eine neue Folge hätten droppen sollen, doch nicht für euch da waren, habe ich mir Eden angeguckt.
Eden.
Mit Daniel Brühl, oder wie der Amerikaner sagt, Daniel Brühl.
Daniel Brühl, ja.
Der ja auch nicht schlecht spielen kann, selbst wenn er will, glaube ich.
Der ist wirklich ein sehr guter Schauspieler.
Einfach ein Garant, der Typ.
Ich mag den sehr.
Und ich gönne dem das auch so.
Wo fandst du den denn so richtig extraordinary?
Ich fand ihn in Inglourious Basterds ganz, ganz toll.
Ja. Ich mochte ihn auch als Niki Lauda.
Ja, es gab auch so einen Film, der war jetzt insgesamt gar nicht so krass, aber da mochte ich ihn auch sehr. Das war eine deutsche Story über die Geschichte, wie irgendwie der Fußball nach Deutschland kam. Der hieß Der ganz große Traum, glaube ich.
Wie der Fußball nach Deutschland kam? Ah, okay.
Da spielt er einen Englischlehrer, der eben an so eine deutsche Schule kommt, so als Pionier. Das halt, weil ein Schulleiter, der hat, lass doch mal Englisch lernen. Und das ist noch während.
Okay.
Während welchen Krieges eigentlich? Ich weiß es nicht mehr.
30-jähriger oder so.
Nee, also später. Und er ist dann Englischlehrer und fängt dann an, also er merkt, die Klasse reagiert nicht so richtig auf sein theoretisches Englisch-Unterrichten und dann denkt er, ah Moment, er hat ja noch so eine coole Sportart, die in England jetzt alle spielen an den Colleges. Jetzt spielt er mit denen, weil er ist auch ihr Sportlehrer. Und fängt dann an, mit denen Fußball zu spielen und lernt so die Vokabeln to shoot, to pass, to bla bla bla.
Also er nutzt wieder mal den Hebel, so wie es halt öfter ist in solchen, so wie mit dem Pinguin.
Ja, er nutzt den Hebel. Ja. Der Fußball meines Lebens. Da ist Daniel Brühl auch wirklich klasse. auf jeden Fall, Eden hat noch einen absoluten Star-Auflauf. Es ist Jude Law, Daniel Brühl, Sidney Sweeney, Vanessa Kirby und Ana de Armas.
Ja. Ja, das ist komplett krank.
Und noch, wie heißt er? Warum vergesse ich seinen Namen immer? Der in Im Westen nichts Neues die Hauptrolle gespielt hat. Ach Mensch. Das tut mir leid. Das ist höchst unprofessionell. Auf jeden Fall, der spielt da auch noch mit.
Und Felix.
Felix
Kamera.
Felix Kamera, vielen Dank. Felix Kamera ist es. Und es geht um die wahre Geschichte, also zum Teil, einer Gruppe von Deutschen, also hauptsächlich sind es Deutsche, es gibt auch noch jemand anderes dazu, die auf einer der Galapagos-Inseln sich sozusagen ihr kleines Paradies aufbauen wollen zwischen den Weltkriegen. Und es wird da ausgelöst, dass eben Jude Law spielt einen Dr. Friedrich Ritter.
Ja.
Und der ist mit seiner Frau dahin ausgewandert und gilt so als absoluter wissenschaftlicher Aussteigerpionier sozusagen.
Ich habe gelesen, er wollte dort seine Frau heilen.
Ja, genau.
Von Multiple Sklerose.
Genau, seine Frau ist erkrankt und er hat die Überzeugung, dass es dort funktionieren wird, dass sie wieder geheilt wird. Er nimmt sich dann auch, er operiert sich alle Zähne raus und macht, also hat dann so ein Metallgebiss, um sich vor Infektionen zu schützen. Also er geht halt so absolut crazy und hat alles durchgeplant. Und das beeindruckt die Deutschen in der Heimat sehr, weil es gibt dann so eine Zeitung, die über ihn schreibt. Wie sich aber später rausstellt, hat die Sachen auch sehr aufgebautscht und er muss dann sehr lachen, als der nächste Deutsche ihm die Zeitung zeigt, was da über ihn steht. Und er schreibt da eigentlich gerade ein Manifest, ein politisches, weil er glaubt, dass er gerade verstanden hat, was abgeht in der Welt und er möchte die Leute erleuchten. Und er sagt auch die ganze Zeit am Anfang so, ja, immer nach Demokratie kommt irgendwann Faschismus, dann kommt Krieg, dann kommt wieder Demokratie, dann kommt Faschismus, dann kommt Krieg. Da musste man natürlich auch gerade jetzt etwas schmunzeln, also traurig schmunzeln. Auf jeden Fall geht es damit los, dass Daniel Brühl und Sidney Sweeney, die spielen ein deutsches Ehepaar, die eben denen nachreisen wollen. Also er ist völlig obsessed von diesem Dr. Ritter und sagt, boah, da müssen wir jetzt auch hin, das ist die Lösung. Und der Sohn von den beiden hat nämlich Tuberkulose. Und dann sagt er, komm, wir gehen jetzt auch dahin, wir machen das wie die Ritters. Und
wie der Norman mit seinen Fische.
und wir schaffen das jetzt auch. Und dann kommt er da an und merkt, naja, es ist halt doch alles nicht so Paradise, wie er dachte. Er hat sich das ein bisschen anders vorgestellt und es ist halt einfach nur hart. Und die Ritters sind auch, die sind sehr krasse Nihilisten, sagt der Abiturient da, glaube ich. Also die nehmen es gar nicht groß mit irgendwelchen romantischen Pietät-Sachen. Sind sehr hart geworden auf dieser Insel. Und dann fangen die an, sich ein Häuschen zu bauen und das ist ganz klar, dass Jude Law's Charakter die eigentlich weghaben will. Der hat keinen Bock auf die, der wollte da alleine sein, macht ihm keinen Spaß.
Aber Jude Law's Frau wird gespielt von Vanessa Kirby.
So ist es.
Okay.
Und die ist jetzt auch nicht so happy mit denen, sie versucht es aber so ein bisschen zu schlichten am Anfang, würde ich sagen. Und dann wird das Ganze völlig aufgewirbelt, denn dann kommt Ana de Armas Charakter mit ihren zwei Handlangern, die so eine Baroness spielt, aber man checkt auch sofort, also da ist der Film so sehr übertrieben, man weiß, da ist irgendwas faul, also dass die vielleicht auch eher pretendet. Und sie kommt da und sagt, ja, sie wird jetzt hier ein Hotel bauen, sie hat auch schon mit den Senatoren gesprochen, sie darf jetzt hier alles, ihr gehört quasi die Insel, sie hat sie quasi gekauft und alle sind so, hey, was geht denn jetzt ab? Und dann hast du das Dreieck und alle wollen sich gegenseitig ausspielen und dann geht's halt ab. Also dann ist es pure Intrige und jeder versucht, so ein Double-Cross-Move zu machen und die anderen beiden gegeneinander aufzuhetzen, um halt am Ende alleine dazustehen. Und es geht hin und her. Und das Geile daran ist, dass in dieser wahren Geschichte dass da die Aussagen wirklich widersprüchlich sind. Also es gibt dann halt die Belege davon. Beide haben eine Biografie geschrieben. Zum einen die Frau von Dr. Ritter, so wie auch Sidney Sweeneys Charakter, Margaret. Und beide sagen halt einfach was völlig anderes, was dort passiert ist. Und Beweise gibt's ja nicht. Und deswegen ist auch spannend, wie der Film sich da entscheidet. Und hier möchte ich natürlich jetzt aufhören, die Story zu erklären. Aber es geht dann, ja, dann wird es irgendwann sehr thrilling und man weiß, das muss hier noch explodieren. Dann hat der Film aber meiner Meinung nach irgendwann auch ein kleines Problem, weil als die Katze irgendwann aus dem Sack ist, ist halt auch wirklich so ein bisschen instant die Luft raus. Und dann geht der Film noch so eine halbe Stunde.
Ja, verstehe.
Und da hat er sich so ein bisschen verzettelt und das hat man im Kino dann auch gemerkt.
Aber das heißt, man sollte den Wikipedia-Beitrag vorher lieber nicht lesen.
Spannend, weil ich glaube, es kann natürlich das Ganze noch interessanter machen. Aber der Punkt, zu dem ich dann damit eigentlich komme, und so habe ich es auch in meiner Review geschrieben, ist, ich finde, dieser Film ist in dem Sinne ein bisschen unnötig, weil es wäre eine coolere Dokumentation gewesen. Also es wäre viel cooler gewesen, irgendwie, weil es gibt Archivmaterial, das kommt dann im Abspann vor. Und dann dachte ich so, hä, was macht ihr denn? Also es gibt, so weißt du, so halt so Handkameraaufnahmen. Und das ist jetzt bestimmt nicht viel, aber man hatte die Characters gesehen, dann hätte man doch irgendwie im Voice-Over irgendwie die Kinder von denen holen können, die vielleicht noch die Erzählung kennen. Und ich glaube, die Margaret lebt sogar noch, also mit 95 oder so, keine Ahnung. Oder nee, das kann nicht sein. Aber sie ist auf jeden Fall noch nicht so lange tot. Und ich denke mir so, hä, ihr hättet da doch jetzt so eine richtig geile True-Crime-Doku draus machen können, so wie es Netflix zum Beispiel gerade ganz gerne macht. Und es ist in dem Sinne ein bisschen verschenkt, wenn man so einen Popcorn-Film draus machen will. Obwohl doch das wirklich Interessante an dieser Story ist, was war da jetzt und was sagen die gegeneinander und was war das Problem? Und ich will, also mich interessiert dann doch diese Echtheit mehr. Und für diesen Film sind die Characters dann halt irgendwo zu, man will dem gar nicht so richtig folgen. Also Jude Law's Charakter ist eben einfach so ein bisschen mürrisch, dann hast du die Leute, die krank sind, dann hast du Ana de Armas als die absolut überspitzte Baroness. Und du hast Sidney Sweeneys Charakter, der die größte Wandlung durchmacht. Und Sidney Sweeney spielt es auch affengeil, muss man sagen. Also am Anfang ist sie so voll, ist sie so die ruhige Hausfrau. Und ist so, ach ja, und mein Mann wollte jetzt hier hin. Und meine Mama hat ja immer gesagt, ich muss das machen, was mein Mann will. Und du denkst so, oh Gott, ja, schade. Okay. Und am Ende dreht die richtig auf. Und dann denke ich mir so, okay, das ist die Story, die mich interessiert. Was ging da genau ab? Und dann hätte ich das lieber so als Memoir-Dokumentation.
Okay, das ist mehr so wirklich so
True Crime gehabt. Ja. So wie Riefenstahl halt, ja. Weißt du, in dem Look. Ja. Dass einfach so aufgearbeitet wird und man sieht, wie scheiße die zueinander waren und wer aber welche Idee hatte.
Dass man gar keine moralische Position einnimmt sozusagen.
Genau, genau. Und der Film hat das Problem, dass die Charaktere, alles ist halt so sehr Hollywood, auch der Look, damit bin ich nicht ganz einverstanden. Ein Kollege von uns hat das auch sehr clever gesagt, er meinte, der Film wäre vielleicht geiler, wenn es so eine europäische Produktion wäre und alles so ein bisschen mehr Crunch hätte. So ist es halt Ron Howard, der ein sehr technischer Director ist. Also von mir, da bin ich auch nochmal in eine Diskussion drauf gekommen, für mich ist Ron Howard ist ein Director, aber kein Filmmaker.
Ja, das,
also das ist der ist einfach ein Director.
Check ich, ja.
Und das sieht alles dann halt auch echt ein bisschen zu amerikanisch aus, alle sehen auch viel zu geil aus.
Ja, aber
alles
ist denkst du, da hätte man auch einfach einen Full German Cast nehmen sollen?
Wäre auch cool gewesen, ja. Das dachte ich am Anfang auch, wir haben es ja in Omo geguckt, sprich Englisch. Und die versuchen so ein bisschen, klar, Daniel Brühl spielt es natürlich authentisch, der Rest versucht auch irgendwie in so einem weirden Akzent zu sprechen, war ein bisschen strange. Gut, für die AmerikanerInnen ist es jetzt wurscht. Aber ja, es war halt dann nicht komplett authentisch. Und das fällt dem Film in Deutschland auf jeden Fall auf die Füße. Und dann denke ich mir so, ja, True-Crime-Doku, schön so ein bisschen düster, das hätte getan.
Aber da gibt es doch bestimmt True-Crime auf YouTube, wo das krass aufgearbeitet
wird. Bestimmt. Also der Film ist zu popcorny, zu ja, und du nimmst es ihm dann halt doch nicht ganz ab und die Charaktere holen dich dann emotional vielleicht nicht so krass ab, wie sie es würden, wenn du halt einfach die echten sehen würdest. Und eben, dann hast du das Gefühl, jetzt muss der Film ja noch ein moralisches Resümee ziehen, aber du willst es auch gar nicht. Weil ich habe weder Bock auf dieses, oh ja, guck mal, der Mensch ist voll scheiße, wenn wir in der freien Natur sind, dann werden wir alle wie Tiere, weil das ist einfach maximal überholt. Und da gibt es genügend tolle Bücher, die sagen, nee, das ist eben nicht so einfach, wie wir uns das immer vorstellen. Und der Mensch ist gar nicht so das böse Tier, wenn es nicht zivilisiert ist. Oder er hätte halt irgendwie halt einen als den Guten darstellen müssen und die anderen als schlecht. Und das wäre auch,
wäre auch
feige gewesen. Also so, ja. Da hatte der Film, hatte sich selbst in so eine Sackgasse manövriert. Und es war dann schade. Also es war sehenswert, weil die Story einfach so interessant ist. Aber man hätte sie viel besser nutzen können. Und es ist für mich jetzt auch nicht der Stoff, den Ron Howard unbedingt machen muss und den man unbedingt so mit so einem amerikanischen Supercast machen muss. Trotzdem war es eine geile Erfahrung und es ist wirklich meistens toll gespielt. Da muss ich auch noch kurz den Kommentar lassen, es war ein bisschen inkonsequent manchmal. Also in manchen Rollen dachte ich mir so, also es gibt einzelne Schauspieler in dem Film, die sind in einer Minute großartig und in der nächsten so ein bisschen, weiß ich nicht. Und ich finde, die einzigen, die es für mich komplett getragen haben, waren eben Daniel Brühl und Sydney Sweeney, wo ich jetzt keine Minute was auszusetzen hatte. Beim Rest ist es so ein bisschen strange, was aber vielleicht auch wieder am Directing-Stil liegen kann. Und so bleibt es halt für mich am Ende ein bisschen mid. Und ich bin so auf 3,5 Sterne gekommen. Und da wäre natürlich viel mehr drin gewesen, weil die Story ist krass. Also die Story ist außergewöhnlich und einzigartig und da und ist ein krasser Thriller. So. Und das ist er dann leider am Ende nicht mehr. Sondern er lebt lange von der Anfangsspannung und von den Characters und vom Sexappeal.
Ich finde es irgendwie weird, dass man da so einen krassen Cast nimmt.
Das ist echt wild.
Ja. Also der muss ja auch brutal viel gekostet haben, oder?
Ja, dachte ich mir auch. Das kann der nie im Leben wieder reinholen.
Also das finde ich irgendwie verrückt, dass, weil da haben die ja wirklich alles so eine Karte gesetzt.
Ja, und man muss sagen, ich war...
Bei sowas brauchst du doch auch gar nicht so einen krassen Ensemble-Cast.
Weißt du, nee, gar nicht. Und du bräuchtest eben auch einfach nicht so Star-Actors, sondern du bräuchtest eigentlich eher vielleicht... Hättest du ja sogar besser daran, unbekannte,
so ein bisschen unbekanntere Leute
zu haben.
Wenn dann in Daniel Brühl das ein bisschen anführt, ist ja auch gut.
Ja.
Weil Daniel Brühl hätte ja sicherlich auch gut die Hauptrolle spielen können.
Ja.
Also diesen hier den Ritter.
Ja, ich meine, was da genau die Hauptrolle ist, ist auch schwer zu sagen.
Ja, weißt du, ich meine halt so ein bisschen so, dass er so diesen Deutschen da spielt, Hauptdude und dann hast du irgendwie kleinere Leute. Aber
ja, Daniel Brühl und Sydney Sweeney haben mir wirklich unglaublich gut gefallen. Den Rest hätte man vielleicht ein bisschen anders auffüllen können. Ach ja, was ich jetzt noch sagen wollte, ich habe den am Sonntag gesehen und das war ja noch Startwochenende. Also er ist letzte Woche Donnerstag gestartet, ich habe ihn am Sonntag geguckt. Ja,
stimmt.
Wir waren an einem der größten Sälen.
Ja.
Und ja, das waren, was waren wir da, 15 Leute drin.
Das ist
für die OMU am Sonntag, das am ersten, krass, das ist schon schwach, muss man sagen. Was der Film jetzt meiner Meinung nach auch nicht verdient hat, weil ich finde ihn ja sehenswert. Aber das zeigt halt, die haben richtig reingelangt.
Ja, aber da gab es auch keine große Promo. Also ich habe von dem
Promo
Film nichts mitbekommen.
Nix, ja.
Das ist irgendwie ein bisschen schade.
Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf einen guten Thriller und auch einfach Bock habt, mal wieder schönen Stars zuzugucken, wie sie sich im Dschungel fast totkraxeln. Und so ein bisschen Lost-Gefühl auch. Das war eine schöne kleine... Weiß nicht, hat so ein bisschen Nostalgie-Kick. Wenn ihr so Bock auf so einen Thriller habt, guckt den euch an. Er ist wirklich nicht schlecht. Für mich hat einfach ein bisschen was gefehlt und ich hätte es als True Crime-Doku geiler gefunden. So viel dazu. Eden läuft wahrscheinlich noch 2-3 Wochen, weil, muss man natürlich ehrlich sagen, wenn er jetzt weiter so performt, wie er an dem ersten Wochenende performt hat, dann sieht es nicht so gut aus. Ja. Also wenn ihr Bock habt, dann schnell sein.
Ich glaube halt auch, wenn die Leute die Story so ein bisschen in einer breiteren Masse kennen würden, weißt du, vielleicht wäre das dann auch was.
Ja, die hätten halt eine krassere Promo reinstecken müssen.
Ja.
Auch so eine Educating-Promo.
Ja.
Also die sagt so, ey, war voll der krasse Fall.
Ja, so. Stimmt. Ja,
weil wenn du den Leuten die Story erklärst, sind alle so, hey, krass, ja, das ist ja Wahnsinn. So.
Aber ja, klar, die Story selbst ist ultra interessant, ja. Naja, wir werden sehen. Dominik und ich haben gestern noch einen Film zusammengeschaut. Und zwar Another German Tank Story. Und in Another German Tank Story geht es um ein kleines Dorf in Brandenburg, das sozusagen für einen kurzen Moment in einen großen Spotlight geworfen wird. Denn eine Hollywood-Produktion möchte im Dorf einen Zweite Weltkriegs-Kriegsfilm-Drama drehen. Oder sie sind bereits dabei, den zu drehen. Und das Ganze findet auf so einem alten Flugübungsplatz oder sowas statt, oder aus dem Flughafen. Das heißt, das Ganze findet so hinter Mauern statt und das Dorf ist so ein bisschen ausgeschlossen, aber halt natürlich auch integriert, denn das Dorf hat einen Laden, ein kleines Café oder ein Restaurant mit auch Übernachtungsmöglichkeiten. Wie nennt man das? So ein Gasthof, ne?
Ja, eine gute alte Gastwirtschaft.
Ja, eine Gastwirtschaft, ja. Und natürlich ganz viele alte und junge Leute, die gerne schauen und sich da ein bisschen vielleicht eine Opportunity sehen.
Und sogar Komparse oder Komparsin werden dürfen.
Genau. Und grundsätzlich geht es darum, dass wir haben eine Figur, die ist die Bürgermeisterin des Dorfes, neu gewählt. Und sie hat so ein bisschen als Slogan, sie packt es ja an.
Ja.
Ne? Also sie ist so, sie möchte so die Probleme im Dorf anpacken. Gleichzeitig kommt ein Charakter, der seit 20 Jahren nicht mehr im Dorf war, wieder zurück in das Dorf, weil dort eben diese Produktion stattfindet und möchte dort so seine Möglichkeiten nutzen, um vielleicht wieder als aktiver Klatschjournalist zu arbeiten, würde ich mal sagen.
Ja.
Dann haben wir einen Jungen, der als Fahrer für das Set arbeitet, aber eigentlich seine Führerscheinprüfung nicht bestanden hat.
Was niemand weiß.
Was niemand weiß, aber er also sehr unsicher auch fährt. Wir haben eine Dame, die mit dem Tod ihres Mannes klarkommen muss. Eine ältere Dame, also so Ende 80, 80.
Gut rum. Alt.
Ne? Ja, gut alt.
Gut
alt. Und die auch die Vergangenheit ihres Mannes so ein bisschen aufarbeitet über den Film, würde ich mal sagen. Und dann noch ganz viele kleine Charaktere. Wir haben die Besitzerin vom Wirtshaus, die Besitzer vom Laden und vielleicht auch noch den Sohn der Familie vom Laden, der eine Komparsenrolle angeboten bekommt. Und Dominik hat es eigentlich ganz gut gesagt, finde ich. Es ist so ein bisschen der Besuch der alten Dame. Das heißt, man hat ein Dorf, man hat so eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, wo irgendwie in einem so einer Doppelhaushälfte sitzen jeden Tag die alten Leute, schauen so am Fenster, wer dann da so rumläuft. Und das Dorf ist dafür bekannt, dass dort ein ganz bekannter Dichter einmal aus dem Brunnen getrunken hat und dann geheilt war danach. Und deswegen hat das Dorf so den Ruf, hier können Wunder geschehen. Und das ist auch der Introducing-Monolog sozusagen. Ja, man weiß halt nicht, also jeder in dem Dorf wartet sozusagen auf sein kleines Wunder.
Ja.
Ja, ich fand den Vergleich mit der Besuch der alten Dame ganz gut, weil irgendwie, keine Ahnung, du hast halt wirklich so diese Dorfgemeinschaft, jeder kennt jeden und dann kommt so dieser äußere Faktor, der auch so ein bisschen größer ist als die alle.
Ja.
Weil die Leute, die da kommen, also diese amerikanische Produktion, die redet auch nicht viel mit den Leuten, sondern ist einfach viel so geheimnisvoll, alles hinter der Mauer, es wird... Jede Nacht wird da mit Artillerie geschossen, irgendwie rumgeballert und so. Das ist ziemlich verrückt. Es fliegen Helikopter rum und sowas, ja. Also, und da wird dann irgendwie klar, dass sich das so ein bisschen gegeneinander hochschaukelt, ne?
Ja.
Aber auch nicht so ganz irgendwie.
Das ist, ein bisschen das ist der Besuch der alten Dame-Effekt, ist ja eben, dass das Dorf damit konfrontiert wird. Hier gibt es jetzt eine ganz große Möglichkeit, die aber auch sehr mysteriös wirkt, weil auch beim Besuch der alten Dame redet die Claire Zachanassian dann nicht gerne mit den Dorfbewohnern, sondern sie wirft ihr unmoralisches Angebot in den Raum und dann überlässt sie dieses Dorf dem Schicksal sozusagen. Und du merkst halt, wie sie sich langsam entwickeln. Und hier in diesem Film gibt es jetzt zwar nicht diesen Catch mit, ihr sollt jetzt hier jemand für uns umbringen oder so. Also es wird jetzt keiner zum Feindbild erklärt. Aber du hast halt ganz krass diese typische Entwicklung von, jetzt geht was und alle haben dieses plötzliche Aufbegehren, aber sind auch konfrontiert mit ihrer eigenen Vergangenheit und mit ihrem Wissen, naja, eigentlich hängen wir hier halt schon ewig rum und das hat ja auch einen Grund und jetzt plötzlich, nur weil da eine amerikanische Filmcrew kommt und ein bisschen Geld da ist, geht hier bestimmt was. Aber der eine, der zynische Journalist sagt ja auch einmal so, hey, in 3 Wochen sind die wieder weg und dann war es das auch.
Ja,
aber die Leute klammern sich so hart an dieses, oh, jetzt geht's ab.
Und so als wäre ganz Hollywood da.
Ja,
das
ja,
ist
genau.
Ja auch so ein bisschen und es gibt so einen ganz bekannten Schauspieler, der scheinbar mitspielt.
Ja.
Und ja,
ein herrlicher Moment ist bei diesem Gasthaus und alle Sachen heißen auch gleich, nämlich nach Telemann, nach dem Komponist oder Dichter, der da ja anscheinend mal geheilt wurde.
Ja.
Also es gibt die Buchhandlung Telemann, es gibt das Gasthaus Telemann, es gibt das bla bla bla. Und die Frau von dem Gasthaus sagt auch, ja, wir benennen uns jetzt um, jetzt wird's Zeit so und wir nennen es jetzt irgendwie Pancake Paradise.
Ja, oder Pancake, so. Und es gibt auch Pancake Breakfast Burger und
ja,
so.
Ja,
Stuff.
Genau. Und also da merkst du, wie die so hoffen, dass jetzt plötzlich, nur weil da so eine amerikanische Filmcrew kommt, ist alles anders und jetzt wird es hier zu einer Metropole und jetzt werden wir hier Berlin. So,
ja, sie hat doch gemeint, so ja, jetzt, nachdem der Film kam, kommen ja auch extrem viele Touristen danach dann.
Genau.
Ja, also es wäre da so ein Riesen-Event gewesen. Und man merkt auch, am Anfang des Films fällt auch noch der Strom im Dorf aus und die einzige Möglichkeit, Strom zu bekommen, ist eben im Gasthaus, weil die Amerikaner dort einen Generator installiert haben, damit die halt dort Strom haben, warm Wasser und so weiter.
Das war ein richtig toller Story-Punkt, weil da gleich mal eine Abhängigkeit erzeugt wird. Also das ist total clever.
Ja, man ist
jetzt fällt der Strom aus
auch,
und dann wird man abhängig von dieser Crew. Das war dann eben auch wieder der Besuch der alten Dame-Effekt. So, oh, die können uns was bieten. So, das ist jetzt dass da halt auch so eine Bewunderung entsteht gegenüber etwas, was du gar nicht greifen kannst.
Ja, und weil alles andere, also du hast irgendwie den Stromanbieter in Deutschland, dem bist du egal. Weißt du, was ich meine?
Genau.
Aber die sind jetzt so gütig und geben dir diesen Generator, ja, eigentlich genau, nur aus Eigenwillen, damit die halt warm Wasser haben beim Duschen und was zu essen morgens.
Ja.
Aber du denkst halt so, boah, die sind, ja, die haben uns jetzt zwar in eine Abhängigkeit gesetzt, aber wir müssen ja auch so ein bisschen dankbar sein.
Ja. Ja, das, also, und ein, ich glaube, das erste Riesenkompliment, was man diesem Film und Janis Alexander Kiefer als Regisseur aussprechen muss, oder das er auch geschrieben hat. Ich habe viel mit meiner Familie auch genau in dieser Gegend verbracht, die da dargestellt wird. Und wir waren viel in so kleinen Dörfern. Und diesen Vibe, diese Temperatur,
ja, das ist krass,
diese Art, die diese Lebensart, die Architektur ist perfekt getroffen.
Ja,
das also ist es ist so krass, authentisch. Ich denke, genau so sieht es in mittelostdeutschen Kleinststädten und Dörfern nun mal aus. Und genau so fühlt sich's auch an. Und ich finde, das macht der Film so gut. Das ist nicht nur, es sieht nicht nur so aus, sondern du wirst in so ein Gefühl geworfen von so ist es so auf so einem Dorf. Und das ist geil, weil der Film ja auch ganz schnell in eine Falle tappen könnte, dass es halt nur so in Klischees ist und dass man sich dann damit zufrieden gibt. So, ach, guck mal, hier eine Ossi-Kleinstadt und jetzt sind halt hier alle, ne, jetzt haben wir hier den Nazi, jetzt haben wir hier den Dovi, der nichts aus sich macht, jetzt haben wir die überambitionierte Bürgermeisterin und alles hier ist karg und jetzt kommen die Amerikaner und alles geht ab. So, man hätte so krass in die Klischees fallen können und sagen können, ja, ja, ist ja jetzt lustig, ist ja jetzt eine Komödie. Und der Film macht für mich, und da spreche ich ihm so ein Riesenlob aus, es so richtig, dass er sagt, ja, es ist eine Satire und es ist hier ganz viel Humor und es wird natürlich auch gewissermaßen provoziert und aufgezeigt, was da schiefläuft, aber die Charaktere sind wahnsinnig liebevoll gestaltet. Also du bist trotzdem mit den Characters, finde ich, auf einer total schönen Wellenlänge und du willst irgendwie auch, dass das jetzt alles klappt und fühlst so krass mit. Also es ist nicht dieser Fehler, so dass du denkst, hö, die sind ja doof, hö, lustig, lustig, lustig. So, weißt du, er macht nicht diesen deutschen Komödienfehler.
Er macht nicht so, du bist nicht so erhaben so ein bisschen.
Genau, du bist überhaupt nicht erhaben, sondern du bist einfach mit reingezogen, bist so, ja, macht irgendwie auch alles Sinn und ist auch irgendwie alles sympathisch. Und wenn du das geschafft hast als Filmemacher oder Filmemacherin, dann kannst du natürlich auch alles abziehen. Also dann werden ja auch Abgründe aufgezeigt, aber irgendwie bist du ja dann gar nicht so, du musst dann eher grinsen oder schmunzeln. Und es macht so Bock, also daran hatte ich ultra Spaß.
Ja, ich finde so, auch einfach, also der hat so viel so für so Momente, wo du einfach merkst, okay, da steckt ein guter Gedanke hinter. Allein schon das ganze Konzept der Geschichte ist ja schon super nice.
Ja.
Dass du irgendwie so ein kleines Dorf hast und dann kommt da diese Riesenproduktion und irgendwie, was das dann mit so einem Dorf macht, ist eine coole Idee. Natürlich auch mal mit einer gewissen Prise so makaberem Humor auch ein bisschen. Und dann aber halt auch so einzelne Charaktere mit ihren Geschichten. Irgendwie die Frau, die Rosi hieß die, ne?
Ja.
Die eben da versucht, ein bisschen aufzuräumen in der Vergangenheit, kann man sagen, mit so Nazi-Vergangenheitssachen von ihrem Mann. Dann hast du aber auch so dieses Jungsein in so einem Ort, also diese Auswegslosigkeit.
Das hat mich sehr berührt,
tatsächlich. Dass die Leute, dass irgendwie manche Charaktere dort nicht wissen, was sie denn machen sollen oder dass halt irgendwie teilweise 2000 Euro reichen, um einfach aus diesem Ort so zu entfliehen, ne, und einfach drauf zu scheißen.
Ja.
Aber auch sowas, dass man sich dann, wenn dir jemand auf einmal Zuneigung zeigt oder dich lobt, dass du dann auch vieles machst. Also, dass du auch anfällig dafür bist, für Sachen. Ich
glaub, der krasseste Charakter in dem Sinne ist Wolfi.
Genau.
Der gespielt von Alexander Schuster. Junger Typ, ist befreundet mit einem der Hauptcharaktere, mit Tobi.
So also ein bisschen so ein Hänger.
Am Anfang, total der Hänger am Anfang.
Ja, und der
dann wird da als Komparse gecastet.
Genau, eine Komparsenstelle als Offizier oder sowas, als deutscher Nazi-Offizier und darf dann auch die Kleidung behalten.
Und der durfte sogar Text aufsagen.
Der durfte sogar Text aufsagen und die Regisseurin fand ihn ja so krass und so deutsches Wunderkind mäßig. Und der rutscht dann da so ein bisschen rein, weil der hat ja jemanden, der ihm sozusagen eine Uniform gibt und der ihm der ihn lobt und dass er was gut macht, aber er vergisst es so ein bisschen als Rolle zu sehen.
Ja.
Und das ist halt sehr gefährlich. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine schon, was heißt Allegorie, aber schon so ein Bezug darauf, dass natürlich Leute, die so ein bisschen ja, verloren sind oder mit wenig Perspektive halt auch extrem anfällig für sowas sind, ne?
Ja, der sagt dann halt, er nennt es ja auch dann wirklich krass beim Namen, sagt so, oh, ich wurde gebraucht.
Genau, gebraucht.
Und war stolz auf mich.
Du bist so Teil von etwas also, Großem, ja.
Und du siehst, wie er danach lechzt. Und das hat er wirklich toll gespielt auch. Also, wo du das Gefühl hast, so, wie krass das Loch da war, was gefüllt werden musste von
genau,
so, ich hänge hier nur rum in diesem Scheißkaff.
Und dann noch der Kontrast, dass seine Eltern sich irgendwie streiten und so. Und er findet da so ein Teil, ja.
Ja.
Das ist schon verrückt. Also hat er gut inszeniert. Es gibt einem so ein bisschen so die Welle mäßig, weißt du so?
Ja,
so,
absolut.
Um so klarzustellen, es ist immer noch möglich, logischerweise. Also sieht man ja. Aber ich meine, es ist so extrem einfach manchmal, ne? Dass man jemandem so dieses kleine Gefühl von du wirst gebraucht gibst und schon zack, hast du ihn.
Ja. Ja. Das stimmt. Er ist sehr ähnlich wie dieser eine Charakter gespielt von Frederik Lau in Die Welle,
ne?
Der dann auch so überdiszipliniert wird und auch alles machen will. So. Und das ist ja dann bei seinem Charakter auch, also bei Wolfi, wo er dann ja auch mit der alten Rosi, dann mit der ja quasi auch noch so eine Verbindung eingeht und sie überall hinfährt und ihr Fische mitbringt, weil ihre Fische im Aquarium beim Stromausfall gestorben sind. Und ja, eine Sache noch für sie macht, die wir nicht spoilern wollen. Das ist dann schon echt krass. Und Tobi, sein Kumpel sozusagen, aber da merkst du auch so Freundschaften auf dem Dorf, da merkst du, die haben ja keine Freundschaft.
Ja,
die sind halt zwei junge Typen.
Ja, die gleich
halt
sind.
Genau, und die hängen halt da zusammen rum. Und Tobi muss da eben als Set-Driver rumfahren und hasst Auto fahren und ist die Woche davor in seiner Führerscheinprüfung durchgerasselt. Und der bringt auch so eine emotionale Tiefe mit. Und dann haben wir diesen Klatsch-Journalist, der auch eine gewisse Beziehung zu der Bürgermeisterin hat. Und die Bürgermeisterin als Dreh- und Angelpunkt ist halt auch so quirky irgendwie, wie sie da in ihrem absolut hässlichen, biederen Büro hockt. Und es gibt eine Szene, da hat sie so einen richtig aufwendigen Kuchen mitgebracht ins Büro, hat sich so einen Blazer übergezogen und es ist, wie nennt man das dann? Es ist
Bürgerstunde.
Und dann macht sie so die Tür auf und ist so, und dann sitzt da halt niemand.
Ja,
weil ihr Dorf hat halt auch nur 100 Einwohner.
Ja, wenn überhaupt, ja.
Und sie denkt, ja, jetzt kommen hier irgendwie die besorgten Leute zur Bürgerstunde und man merkt, also der Film hat auch ein cleveres Show-Don't-Tell-Prinzip und sogar ein Show without showing. Also weißt so viel über ihre Karriere und wie sie Bürgermeisterin geworden ist, obwohl das gar nicht erzählt wird, aber du weißt es einfach.
Du weißt es, ja.
Aus ich finde auch, das ist echt großartig.
Und dann gibt es noch so vielleicht noch einen Angelpunkt, den man erwähnen kann, und zwar wird für die Produktion ein Panzer benötigt.
Ja.
Und der kommt auf einem LKW und die Straße ist blockiert von irgendeinem Dorfbewohner, der halt nicht aufzufinden ist, und dann sagt die Bürgermeisterin, ja, ihr könnt den ja bei mir auf dem Hof zwischenparken.
Ja,
und dann,
weil sie packt's an.
Genau, sie packt's ja an. Ja. Und dann wird er dazwischen geparkt und sie verdonnert dann ihre Mutter dazu, mit einer Decke, einer Bank und einem Tisch und viel Tee und Schnaps dort auszuharren, bis die Person kommt und den Panzer wieder mitnimmt. Ja.
Und sie sagt die ganze Zeit, kommt bestimmt gleich.
Kommt, ja, sie haben gesagt, er wird gleich abgeholt. Ja.
Und Stadt, das Dorf wartet auf ein Wunder.
Ja, genau. Ja. Warten auf Panzer.
Warten auf Panzer. Ja, also ich muss sagen, der Film ist für mich ist auch ein ganz tolles Erlebnis für Leute, die sich halt selber vielleicht auch so ein bisschen für die Machart interessieren. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, oh, du hast Bock, vielleicht bald einen Kurzfilm zu drehen, oder du bist halt in Deutschland irgendwie als Schauspieler aktiv, oder du willst dich irgendwann mal an Regie ausprobieren. Ich finde, dass der Film so handwerklich so viel richtig macht. Also
ja, halt, das ist auch, so, auch inszenatorisch super. Ja.
Und handwerklich meine ich jetzt aber eben auch so mit so einfach sehr vielen cleveren Überlegungen, die da getroffen wurden, die diesen Film besser machen. Und eben das meine ich, dass dieser Effekt entsteht. Du kennst diese Charaktere so gut, obwohl gar nicht so viel erzählt wird. Und viele Dinge dann gar nicht wirklich passieren.
Das ist ein großes Lob.
Wirklich großes Lob. Und ich glaube, die einzige Schwäche, die wir beide ausgemacht haben, die es uns vielleicht so ein bisschen gedrückt hat, ist, dass es dann halt einfach vielleicht am Ende in der Story-Entfaltung oder was jetzt am Ende vielleicht der große Punkt ist, da hat er halt seine Schwäche, weil die halt einfach nicht da ist. So,
genau, aber das ist vielleicht auch mit Absicht. Ja. Das ist aber natürlich, erwartet man es ein bisschen anders, ne?
Ja. Man erwartet noch eine gewisse Konfrontation am Ende, die auch nicht kommt.
Ja.
Was ich aber irgendwie auch ganz, ganz clever fand.
Und was ich persönlich noch ein bisschen fand, ist, dass der Sound sehr platonisch war an manchen Stellen.
Ja.
Also der Sound war mir teilweise sehr bewusst.
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, was, weil damit ruiniert man es Leuten, aber mir war der Ton an manchen Stellen sehr bewusst. Das fand ich ein bisschen schade, aber das ist auch in Ordnung. Das ist auch Indie. Das ist schon in Ordnung.
Ja, ist schon eine coole Indie-Perle gerade im deutschen Kino.
Der Regisseur ist auch bei uns morgen im Kino, ne?
Super geil. Ja. Würde ich mal rumkommen.
Ja, aber muss man dann zeitversetzt früher sozusagen
kommen. Ihr müsst gestern
kommen. Ihr müsst in der Vergangenheit kommen.
Ja, Mist. Aber wirklich, also großes Ding. Und ja, er hat dann am Ende sozusagen einfach dieses Story-Problem, weil, ja, wir wollen es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube, da waren wir beide so ein bisschen so, naja, es hätte jetzt halt noch so ein bisschen was gefehlt, dass wir jetzt völlig impressed gewesen wären. Aber ich bin trotzdem impressed auf dieser sehr handwerklichen Idee-Ebene auch. Und ich finde, eine tolle Regie, ich fand es auch wirklich, ich fand die Characters geil, es war auch sehr, sehr gut gespielt. Und eben das größte Lob ist ja immer noch, also die haben verstanden, wie authentisch sie dieses Leben dort dieses inszenieren. Das ist so
gut. Das Dorf als eigenen Charakter
sozusagen. Ja, genau, das Dorf als Charakter und dieses Unbekannte als Charakter, das haben die so gut da reingearbeitet. Und das sieht man in Deutschland halt auch viel zu selten. Also das, was ich ja eingangs meinte, mit einer Satire oder eine Gesellschaftsbeobachtung, ohne in die Klischees zu verfallen, ohne die Characters zu sehr drüber sein zu lassen und sich beim Publikum sozusagen einzuschleimen, sagen, guck mal, hör, über den darfst du jetzt lachen, so. Sondern zu sagen, nee, das ist so hier eine Studie über ein gewisses Gesamtmilieu sozusagen und wir sind da alle mittendrin und du fühlst auch wirklich mit den Characters und du stellst dich da nicht drüber. Und das hat richtig Bock gemacht. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch so in meiner Bewertung, was ja auch am Ende des Tages völlig wurscht ist, so ein bisschen überfordert, weil ich mir so denke, naja, es ist jetzt für mich nicht irgendwie so im 4,5-Sterne-Bereich, weil dafür ist dann eben die Story doch zu mit, sag ich jetzt mal so böse. Aber der Film an sich und auch jetzt, wo wir nochmal drüber geredet haben, der hat schon richtig krasse Qualität.
Der hat auch Laune gemacht, der ist noch nicht zu lang, der macht einfach Bock. Also es ist einfach ein rundes Ding, finde ich.
Ziemlich rundes Ding, ja.
Und dadurch, dass er eine deutsche Produktion ist, mal wieder, muss man nicht auf die OMU warten und kann einfach ballern. Kann einfach gehen ins Kino, wann man will, wenn er läuft. Ne?
Sehr, sehr gut, ja.
Ich frage mich, ob der Film im Englischen so auch funktioniert mit Untertiteln. Ich glaube, da zieht er teilweise sogar noch ein bisschen besser. Meinst du? Hatte ich gestern so ein bisschen das Gefühl. Weißt du, dass wenn du den jetzt guckst, irgendwie in England oder so, original mit Untertiteln, ich glaube, der könnte schon auch ballern. Weil das ist schon eine geile Art von Humor auch, der da so durchkommt.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Another German Tank Story, Leute. Gutes deutsches Indie-Kino. Das sind am Ende bei mir so 3,5 oder 4 Sterne, aber welche der richtig guten Sorte. Ich glaube, das schreibe ich auch dazu. Also selbst wenn es 3,5 Sterne
sind. Eine gute 2.
Genau, es ist eine richtig gute 2.
Also ich habe das immer gehasst.
So muss man das sagen. Thomas, lass uns doch jetzt noch in den Ausblick gehen.
Ausblick.
Was die nächsten Wochen so passiert. Beginnen wir doch vielleicht mal kurz nochmal mit der finalen Ankündigung zur schwulen Filmwoche. Denn wir werden am Montagabend eine Sonderfolge aufzeichnen mit 2 lieben Menschen vom Schwule Filmwoche-Team. Und dann werden wir diese Folge nächsten Sonntag, am Ostersonntag, raushauen für euch. Denn dann startet ihr auch schon bald die Schwule Filmwoche.
Und genau, die geht nämlich vom 30.04. bis zum 7.05.
Wow.
Also die ganze erste Maiwoche sozusagen.
Stark.
Schön.
Wirklich schön.
Dann haben wir noch ein paar Sachen für euch. Und zwar haben wir die Filmfestspiele von Cannes finden jetzt statt, vom 13. bis 24. Mai, wo ja auch schon bekannt gegeben wurde, dass Robert De Niro die Goldene Palme für sein Lebenswerk dieses Jahr bekommt.
Ach geil.
Bin ich mal gespannt, was er da so sagt. Dann haben wir am 21. Mai Mission Impossible Dead Reckoning Part 2. Der heißt mittlerweile anders, glaube ich.
Heißt der jetzt anders?
Der heißt, glaube ich, mittlerweile anders.
Doch, er heißt The Final Reckoning.
Der heißt The Final Reckoning, ja. Genau. Der erste hieß er The Dead Reckoning Part 1. Ja. Und jetzt heißt der andere The Final Reckoning, damit man schön alle Leute, die eine Blu-ray gekauft haben, schön absägt. Ja. Damit sie sich noch eine kaufen können. So wie, weißt du, wenn es gibt ja auch so Beispiele für so Buchreihen, wo das letzte Buch ein anderes Design hat. Das sieht im Regal scheiße aus. 29.05., eine Woche später, haben wir Wes Anderson mit von The Phoenician Scheme.
Das also ist schon hart, krank, ne? The Phoenician
Scheme. Genau, und dann kommen noch die Britfilms englische Schilmfuhlwoche, ja. die Britfilms englische Schulfilmwoche kommt noch auf uns zu.
Das ist aber jetzt wirklich einen harten Job gerade.
Da sind ein paar Perlen dabei und Dominik wollte da noch einen besonders rausheben.
Oh ja,
den haben wir schon mal kurz gesprochen.
Ich möchte einen Film unbedingt rausheben. Also das Problem in Anführungszeichen ist ja, es ist das Schulfilmfestival, das heißt, es sind hauptsächlich Schulvorstellungen, aber es gibt die Möglichkeit, wenn ich gerade richtig informiert bin, dass man immer an dem Tag, wo der jeweilige Film läuft, kann man sich quasi noch Karten holen, wenn noch welche übrig sind. Man muss nur wissen, darüber haben wir bei den französischen Schulfilmfestival geredet, haben wir schon den Witz gemacht, du musst da natürlich ready sein, mit lauter SchülerInnen im Saal zu sitzen, was den einen oder anderen dann vielleicht ein bisschen abnerven kann.
Genau.
Aber so viel zum Thema. So ist es bei den Brit-Films auch. Und da läuft Lola. Lola ist ein überragender Film, der vor einem guten Jahr bei uns im Kino, ich glaube schon
Ende
ein bisschen länger
2023.
Her. Ja, Ende 2023. Ich fand den großartig. Absolut großartig. War eine total underratede Sache. Also der hätte viel größer laufen sollen. Der lief auch bei uns irgendwie nur im kleinsten Saal und drei Wochen oder so.
Ja, klar.
Der ist ganz der klein. Hammer. Der ist der absolute Hammer.
Ein deutscher Science-Fiction-Film.
Ja.
Ein bisschen. Deutsch, ja, man kann vielleicht sagen, Science-Fiction-Zeitreise.
Genau, Science-Fiction-History sozusagen.
Genau. Sehr, sehr empfehlenswert.
Wahnsinnsfilm. Guckt den, also wenn ihr da die Chance habt, wirklich ganz große Empfehlung, weil ich weiß nicht, wann man den sonst bald mal gucken soll. Also guckt rein, Brit-Films, schaut euch an, wann Lola an welchem Tag genau läuft und dann guckt, ob da noch Plätze im Kino sind und dann hockt euch da rein und sagt den Kindern, sie sollen die Fresse halten.
Ja, sagt einfach, Kinder, seid ruhig.
Ihr geht rein und ihr habt so, weißt du, ihr habt so ein bisschen Schokolade im Rucksack.
Okay, what the fuck, Dominik?
Und sagt, wenn ihr alle die Klappe haltet, dann kriegt am Ende jeder so einen Schokobon.
Ja, stimmt. Das
ist doch super. Oder ein Brokkoli, falls die Kinder hier mittlerweile gesund essen.
Aber natürlich könnt ihr die Schokolade auch vorher bei uns kaufen und nicht mit in den Saal nehmen.
Das wäre natürlich super.
Ideal, ja.
Ja. Weil man bei uns so gut Schokolade kaufen kann, ne?
Ja, in Riegeln zumindest.
Jedes Kind kriegt ein Snickers. Zwei Snickers.
Ja.
Aber ja, Lola, Wahnsinnsfilm. Wenn ihr die Chance habt, angucken, der Hammer. So, weiter geht's.
Ich glaube, das wäre schon.
Ach so, ich dachte, du haust hier jetzt noch mehr.
Ach so, ja, wir haben noch, in den Brit-Films haben wir auch noch How to Have Sex.
Oh ja, der war auch ein Ding.
Und ich glaube auch dieser Aristotle and Dante Discovered the Secret of the Universe. So ein Coming-of-Age-Love-Film, der soll auch sehr gut sein.
Ja.
Ja.
Außerdem läuft jetzt seit dieser Kinowoche auch, wir mussten uns ja ganz bitter entscheiden zwischen zwei schönen Neustarts, haben uns für Another German Tank Story entschieden. Es läuft aber auch noch Partenope, der auch sehr, sehr, sehr gut aussieht.
Von Sorrentini?
Ja.
Weißt heißt du? Er Sorrentini?
Er Paolo heißt Paolo Sorrentino.
Sorrentino, ja. Sorrentino. Mit La Grande Bellezza zum Beispiel hat er gemacht.
Ja. Ja. Und wir haben Gary Oldman spielt auch mit. Das ist eine italienisch-französische Produktion, aber die haben einfach Gary Oldman
rein. Gary Oldman, auch ein toller Mensch, den ich immer seinen Namen vergesse.
Echt?
Ich vergesse, also er ist der Schauspieler, bei dem ich immer den Namen vergesse.
Wirklich?
Ich sage immer, wenn ich mit meiner Freundin manchmal über Batman oder
wir schaffen es in jeder Folge, irgendwie auf Batman zu kommen.
Harry Potter spreche, dann kommt manchmal so, wie heißt denn der Schauspieler von Sirius? Oder wie heißt denn der Schauspieler von Gordon?
Gary Oldman, Leute.
Gary Oldman.
Und die unglaublich beeindruckende Celeste Dalla Porta, die hier mitspielt. Und im Trailer denkt man schon so, um Gottes Willen, ich werde mich 2,5 Stunden lang verlieben. Schauen wir mal, wie das läuft.
Ja, gut.
Und ja, da seid ihr eigentlich ziemlich gut versorgt für die nächsten Wochen.
Ja, seid ihr wieder auf Pumpen? Könnt ihr euch das wieder...
ja, auf Pumpen. Es kommt auch noch, Entschuldigung, gleich weiter. Nächste Woche kommt auch noch Ernest Cole, Lost and Found. Eine sehr spannende Dokumentation.
Über den Fotograf der Apartheid in Südafrika.
Ja, auch ein großes Ding. Dann haben wir die Oslo-Stories auch noch.
Stimmt, kommen nacheinander. Oslo-Stories, Liebe, Sehnsucht. Liebe, Träume, Sehnsucht.
Liebe, Träume, Sehnsucht.
Träume, also der zweite der drei Filme, hat den Goldenen Bär gewonnen auf der Berlinale.
Jawohl.
Und man kann vielleicht sagen, es gibt da möglicherweise die Möglichkeit, so ein Strick-Event bei uns im Kino an einem Strick-Event teilzunehmen.
Wahnsinn.
Das ist nämlich ganz groß bei den Filmen, weil in den Filmen wird eben gestrickt. Und da gibt es dann so Strick-Sessions im Kino.
Ja. Ja. Und in zwei Wochen haben wir natürlich der Pinguin meines Lebens.
Der unglaubliche Hulk.
Ja, der unglaubliche Pinguin meines Lebens.
Der unglaubliche Pinguin
ganz meines Lebens. Ganz großes Ding. Ganz großes, sanftes Ding zum mit den Eltern gucken. Ne, müssen wir euch eine gute neue Rubrik, Filme, die man gut mit den Eltern gucken kann.
Ja, super, Dominik. Ich glaube,
das war's, oder?
Ich glaube, das war's. Dann haben wir nämlich übernächste Woche dann die Schule-Filmwoche.
So ist es.
Das ist doch übernächste Woche.
Wir haben nächste Woche die Schule Filmwoche.
Ja, super.
Ja. Und freut euch schon mal, das wird ganz toll. Wir sind schon total excited. auf unsere zwei Gäste. Das erste Mal mit Gästen und dann gleich sowas.
Ich glaube, es wird richtig cool.
Das wird richtig, richtig cool. Also hört unbedingt rein nächste Woche und wir sprechen über die History of Schwule Filmwoche. Wir sprechen über queeres Kino generell. Wir sprechen über die Wichtigkeit von queerem Kino in der Indie-Szene. Wir sprechen über Freiburg als guten Standort für queeres Kino.
Und wie man ein Filmfestival kuratiert auch.
Ja,
wie man es organisiert. Vor allem in einer größeren Gruppe.
Wo kriegen die Filme her?
Genau, ja. Das klären wir mit den Jungs ab. Und die freuen sich auf euch und ihr freut uns hoffentlich.
Ihr freut uns auf sie
und ihr freut euch hoffentlich auf uns mit ihnen.
Wir freuen euch auf uns.
Ich habe übrigens großes Feedback dafür bekommen, dass wir das gut gesagt haben, dass wir das Epizentrum der Welt sind.
Ja.
Finde ich auch.
Ja,
damit wollte ich
nochmal kurz
ausklingen lassen, dass wir sind einfach die wichtigste Instanz, haben wir gesagt. Ja.
Wenn ihr euch fragt, was, dann sind wir das.
Genau, wir sind sozusagen die 42 auf eurer Hitchhiker's Guide.
So ist es. Ich finde es toll, wir freuen euch auf uns. Wir freuen euch. Schau mal, was wäre. Leute, genießt die Kinowoche.
Genießt den Konjunktiv.
Vielen Dank, Thomas.
So sei es.
Ich dünke dir.
Bis bald.
Komm, mach zu den Laden.
Bis bald im Kino.